SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe. Heute mit der Schriftstellerin Sibyl Levitscharow, am Mikrofon Hans-Ulrich Probst. Gestern hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gemeldet, dass der Georg-Büchner-Preis, der bedeutendste Literaturpreis für Deutschschreibende, dieses Jahr der 59-jährigen, in Stuttgart aufgewachsenen Berliner Autorin Sibyl Levitscharow verliehen wird. Dass Sibyl Levitscharow den Büchner-Preis einmal bekommen würde, das war absehbar. Sie ist ein Unikat, eine so sprachgewaltige wie witzige und tiefsinnige Autorin. Mit jedem ihrer Bücher hat die Preisträgerin etwas grundlegend Neues versucht. Literarisch stets brillant, unterhält sie mit funkelnder Ironie und überzeugt mit klugen Gedanken und überraschenden Einfällen. Aus diesem Grund wiederholen wir hier ein Reflexegespräch mit Sibyl Levitscharow von November 2011. Die Autorin spricht darin über ihren damals eben erschienenen Roman Blumenberg sowie über ihre Poetikvorlesungen in Zürich, die als bisher letzte Veröffentlichung unter dem Titel »Vom Guten, Wahren und Schönen« herausgekommen sind, im Surkamp Verlag, wie alle ihre Bücher. Ich hatte die Autorin zum Auftakt unseres Gesprächs in ihrer weiträumigen Berliner Wohnung gebeten, gleich den Anfang von Blumenberg vorzulesen.
Blumenberg hatte gerade eine neue Kassette zur Hand genommen, um sie in das Aufnahmegerät zu stecken. Da blickte er von seinem Schreibtisch auf und sah ihn. Groß, gelb, atmend, unzweifelhaft ein Löwe. Der Löwe sah zu ihm her, ruhig sah er zu ihm her aus dem Liegen, denn der Löwe lag auf dem Bukhara-Teppich in geringem Abstand zur Wand. Es musste ein älterer Löwe sein, vielleicht nicht mehr ganz bei Kräften, aber mit der einzigartigen Kraft begabt, da zu sein. Das erkannte Blumenberg zumindest auf den zweiten Blick, während er noch um Beherrschung rang. »Nur nicht die Fassung verlieren, gerade in diesem Falle nicht«, sagte sich Blumenberg. Vielleicht geriet der Satz weniger korrekt, obwohl Blumenberg auch beim Finden von Sätzen im Kopf eine eiserne Disziplin zu wahren pflegte, weil er sich daran gewöhnt hatte, geordnet und nicht etwa überstürzt, sich Sätze zurechtzulegen, und zwar fast so geordnet, wie er gemeinhin sprach, ob er nun ein empfangsbereites Aufnahmegerät vor sich hatte oder die Ohren eines Kindes. Blumenberg wusste sofort, dass hier viel falsch zu machen war und nur eines richtig, abwarten und die Fassung behalten. Er wusste auch, dass in Gestalt des Löwen eine außerordentliche Ehre ihm widerfuhr, gleichsam eine Ehrenmitteilung der hohen Art war überbracht worden, von langer Hand vorbereitet und nach eingehender Prüfung ihm gewährt. Man traute Blumenberg offenbar zu, dass er in seinem schon etwas höheren Alter leichterdings damit fertig würde. Kurios war nur, dass vom Löwen gar nichts Undeutliches, Verschwebtes, Löwen- und Luftatomvermischtes ausging. Seine Umrisse zitterten nicht im Her und Hin der wellendurchlaufenen Gedanken Blumenbergs. Es blitzten keine löwenköpfigen Spiegelneuronen und bewimmelten das kristalline Geflirr einer Halluzination. Der Löwe war da, habhaft, fellhaft, gelb.
Habhaft, fellhaft, gelb, unzweifelhaft ein Löwe und keine bloße Halluzination. Also das ist die unerhörte Begebenheit, die diesen Roman, dieses Buch eröffnet. Ja, wen sucht dieser Löwe heim oder wen beglückt er, wie es ja eher heißt, wer verschafft die Ehre? Das ist ja eben eine reale Figur, ein Formulierer und nicht mehr ganz jung.
Also wir haben es hier mit einem Philosophen zu tun, einem deutschen Philosophen, der in Wirklichkeit Hans Blumenberg hieß und den zwei massive Stränge in der Philosophie umtrieben. Zum einen so etwas wie natürlich die Moderne mitsamt ihren Errungenschaften, nämlich der Naturwissenschaften und auch des Realitätsprinzips im Übrigen. Und das andere die mythischen und religiösen und bildhaften Konstruktionen des Menschen, die so etwas wie eine Tröstung auch bereithalten. Und da kommt natürlich auch das Wunder zu seiner großen Form. Und deshalb dachte ich mir, ein Philosoph, der darüber spekuliert hat oder geschrieben hat, der verdient auch, wenn er denn ein großer Philosoph ist, auch einen Löwen.
Eine Epiphanie. Übrigens müssen wir sagen, das Buch spielt zu Beginn im Jahr 1982. Blumberg ist 1920 geboren, er war getaufter Jude und hat mit Glück das Dritte Reich eben überlebt, war zu der Zeit Professor in Münster. Sicher kein Gläubiger, der jetzt einfach das Wunder vom Himmel erwartet, eher ein agnostischer Metaphysiker, vielleicht so etwas könnte man sagen. Ja. Wie sind Sie auf die Kombination der Einfälle sozusagen gestoßen? Der Löwe ist natürlich ein grandioses Motiv, einfach als der König des Tierreichs. Dann Umschlag ziert ja Rembrandts wunderbare Zeichnung des Löwen. Also, dass man einen Löwen in ein Buch nimmt, das muss man nicht erklären, der Schriftstellerin oder der Schriftsteller, glaube ich. Aber warum Blumenberg?
Gut, Blumenberg hat mich immer fasziniert. Das ist ein großer Denker wirklich mit einem opulenten Werk. Und mich hat beides daran inspiriert, diese großartige Ambivalenz, also ein moderner Philosoph zu sein, der die Moderne auch nicht an sich verabscheut, das muss man wirklich sagen, ja. Aber zugleich als eine, naja, melancholische Art der Emanation immer noch das Alte bereithält, also die alten Tröstungsfelder und Vorstellungsfelder des Menschen, sich in der Mitte des Kosmos zu wähnen und auch von Gott ummantelt und besorgt und umhüllt zu sein. Und der dieser Existenzweise auch zumindest nachtrauerte, aber nicht als Gläubiger. Und Sie haben es erwähnt, da er aber als Verfolgter im Nazireich Zuflucht bei den Katholiken fand, er durfte dort wirklich bei den Jesuiten studieren, sonst nicht. Eine Zeit lang haben die ihm Schutz gewährt, blieb er der katholischen Kirche auch insofern verbunden. Er verdankte denen viel, ja.
Jetzt müssen wir noch ergänzen, hier hat dieser Löwe eine große Körperlichkeit. Für ihn gilt das, aber alle anderen? Oder fast alle anderen sehen ihn nicht. Wie geht das Buch weiter?
Nun, ein Philosoph, Sie können sich vorstellen, also Sie können mit einem Philosophen, der nachts arbeitet, das ist schon interessanter als ein Tagwerker natürlich, und einem Löwen schwerlich einen ganzen Roman bestreiten. Ja? Oder vielleicht kann es jemand, ich könnte es nicht. Und ein Philosoph hat auch, oder ein Universitätslehrer hat natürlich auch Studenten, selbstverständlich. Ja? Und obwohl Hans Blumenberg realiter in der Zeit schon sehr studentenabgewandt lebte als Professor. Aber er hatte sie und die sind auch irgendwie sein, das ist die Echowand, in die er da hineinruft oder hineinliest, ja. Und deswegen habe ich ihm Studenten frei erfunden anheimgegeben. Und die sehen diesen Löwen nicht. Das sind aber vier spezielle Studenten, die spüren, dass etwas Seltsames vorgeht, sobald der Löwe in der Vorlesung auftaucht. Das immerhin bekommen sie mit.
Eben dieser Löwe begleitet die dann wirklich, zwar unregelmäßig, aber sowohl in die Vorlesung als auch bei anderen Verrichtungen. Also immer mal ist er wieder da.
Er ist da und er ist aber unberechenbar. Und es bestürzt Blumenberg auch, als es auf das Ende zugeht, als er nächtens ein-, zweimal fehlt. Also das ist ein schweres Zeichen für ihn, dass irgendetwas ganz aus dem Lot geraten ist.
Und zugleich gewöhnt er sich gewissermaßen daran. Also er mit diesem eben Unerhörten eigentlich am Schluss beinahe gewöhnlich um, nicht? Was bedeutet der Löwe für ihn zuletzt?
Nur zum einen habe ich mir doch vorgestellt, also was täten wir, wenn ein Löwe auf dem Teppich läge? Ja, also ganz so, wenn man das Wunder konstruiert, muss man denken, ja, was passiert jetzt? Ja? Und zunächst benimmt er sich natürlich schon aufgescheucht, ermahnt sich zur Ruhe, hält es sicher für eine Halluzination, zunächst auch. Ja, das ist ja immer wieder auch gesagt, dass er sich nicht sicher ist. Und immer, wir dürfen nicht vergessen, er lässt eines vermissen, nämlich die Handprobe. Das heißt, das Wunder zu berühren, das traut er sich nicht. Nicht, weil er Angst hätte vor dem Tier, sondern weil er nicht enttäuscht werden will, im Grunde. Ja, das heißt also ganz aus der Welt.
Er hält Distanz.
Er hält Distanz.
Eben um beide Möglichkeiten offen zu
lassen. Genau. Also und deswegen, das bleibt auch wirklich offen. Das bekommt am Schluss des Buches eine andere Wende. Aber bis dahin ist es nicht so ganz klar, ob er sich den nicht doch ein bisschen einbildet. Ja. Und er möchte das, glaube ich, selbst auch in der Schwebe lassen. Ja, das ist... Und damit kann man auch aufregender schalten, weil das seiner Philosophie auch entspricht. Ja? Also das hat natürlich ein bisschen auch wiederum ein Echo in dem Denken von Hans Blumenberg.
Das erlaubt Ihnen in diesen Löwenkapiteln, das Buch hat 22 Kapitel, also immer wieder eingestreut sind, sozusagen von diesen Erscheinungen her und wie er darauf reagiert, Elemente aus seiner Philosophie diskursiv und eben mit der ganzen Sprachlust, mit dieser Formulierungsfreude, die Sibylle Levi-Jarows Schreiben kennzeichnen, kombiniert mit dem scharfen Denken Blumenbergs sozusagen zu vermischen und einen auch philosophischen Roman zu schreiben. Also nicht nur eine deftige Erzählung oder eben eine überraschungsreiche, wie sie dann in Studentengeschichten einem eher begegnet, sondern da geht es schon darum, was ist Wahrheit, wo verrücken die Grenzen, was ist Realität.
Ja, mir ging es natürlich darum, dass man, also auf der einen Seite natürlich schon ein, zwei Grundzüge des Denkens von Hans Blumenberg in den Roman hinein zu schmuggeln, kann man eher sagen, ja. Aber das Buch muss lesbar sein für einen Menschen, der noch nie eine Zeile Blumenberg gelesen hat. Das ist ja, man kann ja einen Roman nicht komponieren für eine kleine Minderzahl an Menschen, die sich in dem Werk auskennen. Das ist eigentlich auch eine keine sehr, sehr gute Mühe im Übrigen, ja. Also insofern ist es natürlich ein Kompromiss, also die Blumenbergianer nicht zu verärgern, dass sie das nicht für zu primitiv halten, aber die normalen Leser doch ein bisschen, wenn möglich, bei der Stange zu halten, dass sie das Buch lesen können, frisch, ja.
Ein zentrales Motiv ist ja das Thema des Trostes. Also, ja. Weil das wird immer wieder gesagt, der Löwe hat ein Fluidum des Trostes für Blumenberg. Und vielleicht, Sibylle Levi-Jarow, lesen wir jetzt noch eine Passage. Da sind wir jetzt in der Vorlesung und der Löwe wiederum trottet den Mittelgang herab, mitten während Blumenberg seine Gedanken entwickelt. Es geht eben darum, dass er sagt, das rationale Denken hat zu einer Diffamierung des Trostes als eines menschlichen Grundbedürfnisses geführt. Also der Verdacht gegen den Trost beruhen auf der Annahme, dass er eine Vermeidung von Bewusstsein sei, dass man sich also flüchte in den billigen Trost. Man kennt diese Formulierung, ist ja bekannt. Und da reibt er sich dran und sagt, nein, das muss nicht so sein. Ja, und da steigen wir jetzt nochmals ein in eine kurze Lesung.
Wenn der Tröster kommt, frohlockte Blumenberg in sich hinein, werden wir ihn womöglich nicht einmal erkennen. Wie unerkannt der Löwe blieb, zeigte sich unzweifelhaft. Die Hörer in den Bänken sahen ihn nicht. Unbeirrt fuhr Blumenberg fort. Die Bewusstseinsprogramme, die wir uns verschrieben haben, die fortwährenden Ansporne, mehr Bewusstsein zu schaffen, sie nötigen uns dazu, unsere Entscheidungen nach Maßgabe des Realismus zu treffen. Das herrische Einfallen der Sachen in die Worte beraubt uns der Fähigkeit, Trost zu spenden, Trost zu empfangen. Trotz seiner Stattlichkeit wirkte der Löwe im Saal kleiner als der Löwe im Arbeitszimmer. Blumenberg führte aus, insofern sich die Menschen wechselseitig immerfort zum Realismus nötigten, seien sie zwar wie eh und je trostbedürftig, reell jedoch untröstlich. Sie hätten die Wunschherrschaften und die Fähigkeit zur Illusion fahren lassen und sich damit eines weiten Feldes der Tröstung beraubt, das sie aus der angsterregenden Verschlungenheit des Werdens und Vergehens befreien könnte. Blumenberg glaubte kein Wort von dem, was er gerade gesagt hatte. Der Löwe widerlegte ihn souverän. Ein starkes Fluidum des Trostes ging von ihm aus.
Also doch nicht reell untröstlich, Sibylle Levi-Jarow mit einer weiteren Passage aus dem Buch Blumenberg. Nachher stellt er sich vor als kleinen Mann, der sich fast an die Schulter lehnt des großen Löwen. Und diese Szene kommt ja dann im Roman Schluss nochmals zur Sprache, bevor wir davon sprechen, jetzt doch zu diesen vier Studenten. Sie haben das jetzt mehr so romantechnisch erklärt. Man hätte sich auch eine Novelle denken können mit dieser Löwen. Geschichte.
Ja, stimmt. Ja.
Und ein Motiv dabei ist ja auch, dass Blumenberg selber Miniaturen, Skizzen zum Thema Löwen irgendwann verfasst hat. Die sind vor ein paar Jahren posthum dann erschienen. Also Blumenberg ist ja 1996 gestorben. Jetzt aber diese vier Studenten, die sind ja nicht einfach gewöhnlich, sondern die kommen alle ziemlich ungewöhnlich zu Tode. Woher diese Todessüchtigkeit in Ihrem Buch?
Das hat zwei Gründe. Das eine sind doch ein bisschen realistische Gründe meines eigenen Studentenlebens. Ich habe nicht bei Hans Blumenberg studiert, ich kannte ihn auch nicht, aber ich habe bei anderen Koryphäen studiert. Und die waren damals, auch noch 1982, nicht ganz ungefährlich für Studenten, würde ich sagen. Also nicht, weil sie bösartig waren oder unhöflich oder so, sondern einfach, weil sie mit diesem großen Wissen,
und
auch diesem riesigen Wissen die Leute erschlagen haben und natürlich jetzt keine durchschnittlichen Professoren waren, die Schrittchen für Schrittchen die Studenten angeleitet haben, jetzt machen sie dies, jetzt machen sie jenes, sondern die waren plötzlich ins kalte Wasser geworfen. Und das war eine Generation, die sehr viel Zeit hatte, sehr, sehr viel Freizeit hatte, ich auch natürlich, ja. Und das ist auf der anderen Seite.
Viel weniger reglementierte Studiengänge, ja, natürlich, klar. Also natürlich. Nichts von Bologna.
Nein, Gott sei Dank, erst einmal nichts von Schule und so weiter. Wir lagen auf dem Sofa und lasen und gingen in diese Vorlesung oder auch nicht, je nachdem. Ja. Aber wir waren natürlich überwältigt von diesem Wissen und das zieht auch so Halbverrückte an oder Menschen, die oder seelisch nicht sicher verfasst sind. Und das ist eine Zeit, in der man nicht sicher verfasst ist. Ja. Das ist eine gefährliche Zeit. Und ich habe hier in Berlin schon erlebt, wie reihenweise Studenten jetzt nicht gerade alle so untergegangen sind wie in meinem Roman, aber sehr drastisch teilweise. Also das entspricht zum einen der Realität ein wenig, aber das andere war, der Punkt war, ich musste diese ganze kleine Studentenversammlung nachher in die Höhle am Schluss unterbringen.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, ja, das ist ja der Kulminationspunkt.
Das ist der Kulminationspunkt und wenn ich die jetzt alle ein erfülltes, langes Leben hätte leben lassen, wären sie ganz sicher nicht mehr bei Herrn Blomberg und dem Löwen in der Höhle gesessen. Das heißt, es musste irgendwie zeitlich noch ein bisschen nah sein zu seinem Tod.
Also sind Sie alle auch in dieser Zeit gestorben und finden sich in der Schlussszene zusammen, da wird es jetzt schon auch wieder beinahe religiös, mit dem einzigen Menschen, der den Löwen auch sieht.
Ja.
Wer ist denn das? Diese Käthe Melis.
Na gut, das ist eine alte Nonne, weit über 90 schon, also eine ehrfurchtgebietende kleine Dame, eine sehr zähe kleine Figur, ja, mit schwarzen Knopfaugen und sicher einem sehr herrschsüchtigen Wesen. Und ich habe sie hineinpraktiziert, um den Blomberg, der ja nur Verehrer sonst hat und nur ja alle knien nicht gerade vor ihm, aber geistig schon, ja, nun einer alten Dame zu begegnen, die überhaupt keine Angst vor ihm hat, ja, und die im Gegenteil, die ihn gleich anherrscht, ja, aber den Löwen sieht. Sie ist die einzige Person, die natürlich auch ein religiöses Leben geführt hat, deswegen darf sie den Löwen sehen und nicht die Studenten, ja.
Und sagen, sie haben ihn verdient. Also sie ist sozusagen dann fast ein Medium zu jener Instanz, die den Löwen geschickt hat,
genau.
Den Blomberg, nicht?
In gewisser Weise, ja, sie bestätigt das Wunder, ja, und nur intrikaterweise, sie ist eine evangelische und es ist gar nicht Katholikin, ja. Aber auch der sind manchmal...
Also ein Spiel eben mit der Transzendenz und schon ein Spiel mit nicht nur Scherz, Satire, sondern schon eben auch ernster und tieferer Bedeutung. Das,
ja.
Gegen das realitätsverbohrte Dasein, das heute alle zu führen.
Ja,
müssen
glauben, einen, sie müssten es tun oder sonst in die Esoterik auszuweichen, die natürlich auch ein bisschen trübe ist auf andere Weise. Ja. Aber ich meine, das große Wunder, um das es hier ja doch geht, gibt es das Wunder oder gibt es es nicht, ist natürlich schon etwas anderes. Ja. Das hat natürlich auch im Kern eine ganz große Aufladung. Ja. Das ist ja nicht ein esoterisches Gewabere, sondern das ist in dem Löwen kondensiert, ist ja auch eine große Kraft, eine große Triebkraft übrigens. Ja. Also der Löwe ist nicht nur gefährlich, er ist sehr triebkräftig und repräsentiert die Triebe auch, ja. Und alles, was in der Wirklichkeit angsterregend für den Menschen ist und ihn überwältigen kann, das repräsentiert der Löwe als stärkstes Tier. Und den nun als einen zahmen Begleiter zu haben, das ist schon einen Tröster obendrein, das ist schon eine große, ich finde auch jetzt in der Geschichte der Löwenbegleitung, da bin ich ja nun wirklich stehe ich in einer langen Tradition, aber da ist der Löwe natürlich wirklich ein wunderbar eingepasstes Wunder, auch in Bezug auf die Fähigkeit des religiösen Menschen, die Wirklichkeit auf seine Weise zu durchdringen und zu beherrschen. Das ist ein wunderbares Bild, ja.
Also wir haben das gehört, Sie haben das orchestriert, wie immer mit großer erzählerischer Prägnanz, mit dieser Sprachlust und auch der Sprachmacht, die sich philosophischer Disziplin oder Strenge entzieht, sondern eben auch die Fabulierlust zum Zuge kommen lässt. Das ist die geschickte Mischung. Und dann sehen wir also in der Höhle, am Schluss in einer Höhle, da sind die alle zwar schon Verstorbenen, die vier Studenten plus die Nonne plus Blomberg und der Löwe. Mhm. Und jetzt ist dieser Kindheitswunsch, was, dass er sich an den Löwen anlehnen kann, ist da. Was bedeutet diese Schlussszene?
Ja, zum einen ist sie natürlich auf das hin komponiert, dass Hans Blomberg sich mit diesem Höhlenbuch, mit seinem Höhlenbuch auch verabschiedet hat. Dann starb er anschließend. Das ist das letzte Buch, das er selber noch fertigstellen konnte. Und ich fand das schon bedeutsam, dass ein Denker, der sich selber eine Höhlenexistenz in der Nacht verschafft, ja, das hat er, ja, es aber mit einem solchen Buch aus der Welt geht. Ja, das hat ja doch eine große Bedeutung. Und das Schöne an der Höhlenbearbeitung, die er auch vorgenommen hat, ist, dass man das in etwas rücken kann, was nicht ganz jetzt einem christlichen Purgatorium entspricht, sondern das ist sehr offen gehalten. Es ist nicht ganz rein die platonische Höhle, es ist nicht der Verblendungszusammenhang, der
und
auftaucht.
Es ist, nicht,
nein.
Es ist kein Leidensort wie das Purgatorium.
Nein, das ist kein Fegefeuer,
kein Fegefeuer
das da irgendwie etwas nimmt, sondern das ist
dann Zwischenreich.
Es ist ein Zwischenreich, wo man, und es ist, bleibt offen, wo geht es dann hin, ja.
Aber das ist die Schlusspointe.
Das ist, das weiß man nicht, ja. Aber
der Löwe, dass dann doch der Löwe mit seiner Kraft das, dann den Bloomberg
reißt.
In eine andere Welt reißt, genau.
Und wenn ich das noch hinzufügen darf, mir hat das erste Mal gefallen, dass sich da aber an diesem Höhlenort alles sich entkräftet, ja. Das heißt also alles, die Triebe werden zur Ruhe gelegt, Wörter entfallen, ich bin immer noch sehr stolz auf den Einfall, dass ausgerechnet der Nonne das wichtige Wort Gott abhanden kommt.
Ja, ja,
also, so. Da geht viel weg erstmal. Ja. Also,
das Buch funkelt auch von viel Ironie. Für mich war es schon so, dass so opulent diese vier Schicksale, der Selbstmord, der Studentin, der ist wirklich grandios inszeniert, oder auch der, der den Amazonas dort eigentlich seine Existenz abhanden kommt und dann einem ordinären kriminellen Akt in Brasilien zum Opfer fällt. Irgendwie bleiben die beiden Stränge wie unverbunden, aber man liest es trotzdem gern.
Ich habe an dem Problem rumgenagt, weil ich hätte gern, also der Selbstmord ist ja noch verbunden, da fährt der Blumenberg ja durch unter der Brücke, unter der es geschah. Und ich habe wirklich am Anfang krampfhaft konstruiert, diese anderen auch umzubringen, dass also Blumenberg vorüberweht, mehr oder weniger. Aber das war dann so affig, ja. Und dann habe ich das irgendwann sein lassen. Ich hätte es gerne besser gefügt, aber das war dann sehr konstruiert. Ich hab anfänglich so rumgeschrieben, ja.
Damit sind wir schon beim zweiten Thema unseres Gesprächs, nämlich eigentlich die Poetik. Was ja auffällt, ist, dass sie zwar mit der gleichen Werfe, mit dieser unbändigen Sprachlust und Formulierungsgabe, die auch diese Freude hat, Dialektelemente einzubauen, also die Farbigkeit also der Sprache wirklich zum Klingen zu bringen, aber dass sie sonst in jedem Buch was ganz anderes machen.
Ja.
Also ganz dezidiert. Jetzt kommen Sie eben nach Zürich, haben eine Poetikvorlesung. Was ist da die Fragestellung für Sie? Was wollen Sie den Zürcherinnen und Zürcher?
Da kann ich vielleicht das ein bisschen so erläutern. Das geht um das Gute, das Wahre und das Schöne. Das ist das Generalthema. Und ich habe Frankfurter Vorlesungen begonnen, auch zu dem Thema, aber natürlich anderen Inhaltes. Und jetzt wollte ich in Zürich das weiterführen, das Thema. Das sind immer in einzelne Unterthemen unterteilt. Und wollte da eigentlich ein bisschen das Zweifelhafte in der Moderne auch am Guten, am Wahren und am Schönen zeigen. Also eigentlich ist das Ganze dann doch ein bisschen ein zusammenhängenderer Teil als Ganzes. Das wollte ich machen.
Können Sie das ein Beispiel geben?
Ja, einmal finde ich generell diese alte Formel, das ist ja eine berühmte Formel von Guten, Wahren und Schönen, ich würde sie gerne wiederbeleben. Ja? Ich finde, wenn Dinge so abgesunken sind, lächerlich geworden sind und dann doch auch lang verschollen sind, dann bekommen sie oft einen neuen Glanz, wenn man sie anders ausgräbt. Ja? Das zum einen. Zum anderen ist es mir schon darum zu tun, dass es in der Literatur so etwas geben muss wie Rettung, einmal von etwas, was man als innere Wahrheit eines Textes bezeichnen könnte, ja, die aber doch mit einer größeren Art der menschlichen, über den Menschen hinausweisenden Wahrheit verbunden sein muss. Die kann nicht einfach nur die Wahrheit eines kleinen Hausmeisters sein, der sagt, so kehrt man die Straße. Ja. Also es muss ein bisschen drüber rausgehen. Ja. Das Schöne wird, das wirklich Schöne, also jetzt nicht das werbehafte Schöne, sondern das wirklich Schöne wird vernachlässigt in meinen Augen. Ja. Das in der seriösen Literatur, in der Kitschliteratur kommt sie natürlich noch vor, aber da ist sie dann auch entsprechend. Ja. Aber das wirklich Schöne zu finden, was ist denn das Schöne, das Naturschöne, was ist, da bin ich doch ein bisschen inspiriert auch von Schiller und seinem Begriff der Grazie. Das finde ich nach wie vor eine sehr dankenswerte Studie, die der Meister da vorgelegt hat. Und das Gute ist meines Erachtens unerlässlich, dass man in der Literatur zwar nicht auf eine plakative oder politische Weise, politisierende Weise das Gute vorneweg als Schild emporhebt, das ist lächerlich, klar. Aber dass bei allem Ermessen der menschlichen Abgründe so etwas wie ein Gutes hervorleuchten muss, das finde ich schon. Das würde ich auch für mich zum Programm erheben wollen.
Ja, das haben Sie auch bei der Zürcher Vorlesung von Michel Mettler vor 2 Monaten haben Sie darauf insistiert.
Ja, genau.
Das heißt, es muss vielleicht ex negativo doch immer ein Gegenentwurf oder eine Art Hoffnung auf Gelingen auch.
Flimmern.
Und also, flimmern muss durchscheinen.
Das kann nicht, wie gesagt, nicht plakativ, dann wird es lächerlich. Aber sagen wir mal, auch wenn man eine Grausamkeit beschreibt, muss der Schrei danach, dass sie aufhöre und eine Art, nicht der Weg dahin, dass sie aufhört, aber so etwas wie die Möglichkeit des Aufhörens auch beschrieben sein. Ja? Oder die wirkliche Epiphanie des Schönen. Ja? Das ist ja auch etwas, also was meines Erachtens ein bisschen zu kurz kommt heute in der Literatur. Ja, das ist ja sehr selten. Ja,
das traut sich keiner mehr, oder keine?
Selten, sehr selten. Es kommt vor, oder die, die es machen, die sind dann wiederum ein bisschen zu banal. Ja, das kommt
die haben dann unter Kitschverdacht sofort, ja.
Leider, ja, weil, obwohl der Kitsch ist heute sauer, der ist nicht süß. Ja, das ist ja längst vorbei. Also der Kitsch ist heute ein Grausamkeitskitsch ohnegleichen. Ja, auf die Kacke hauen, Sex ausspielen, wo immer es geht. Das ist heute Kitsch, würde ich sagen. Niemals mehr das Süße, das ist längst vorbei. Ja.
Wo sehen Sie diese Zielsetzung, bei welchen Schriftstellern, Schriftstellern der Gegenwart? Wo sehen Sie das? Also wo empfinden Sie Verwandtschaft als Leserin jetzt?
Ja, zum Beispiel, also das werde ich in der Vorlesung auch erwähnen, also einen wirklich, oder auf den komme ich regelmäßig zurück, das ist Walker Percy. Der hat ein großes Buch geschrieben, Der Kinogeher. Das ist nahe an der modernen Heiligenlegende. Ja. Das ist ein Mann, der sehr modern ist, Sportwagenfahrer etc. Ja, das ist ein wirklicher umtriebiger Kerl mit Freundinnen. Das ist ja, lässt nichts anbrennen, wie es immer so schön heißt. Ja. Aber der Mensch hat eine sehr, sehr gute Substanz. Und alles, was er Wichtiges dann doch anfängt, gerät letztlich doch zum Guten. Und das ist etwas sehr, sehr Berückendes, im 20. Jahrhundert einen Roman vor sich zu haben, der auf ganz hohem Niveau geschrieben ist. Also keine Sekunde in den Kitsch verfällt, aber zum Guten führt. Das ist ja unglaublich, dass das geht. Ja, der geht auch noch gut aus. Ja? Man glaubt es gar nicht, das ist aber so. Ja.
Und man akzeptiert es. Also es ist
ja, also ich bin beglückt und geradezu vernarrt in diesen Roman, ja, weil es etwas so große Besonderheit ist im 20. Jahrhundert. Extrem. Ja.
Sibylle Levitscharow, Sie schlüpfen jetzt als Autorin also in die Rolle der Dozentin. Kommt sich das beim Schreiben in die Quere oder spielt das eigentlich keine Rolle, ob Sie jetzt literarisch oder eben diskursiv sozusagen für Studentinnen und Studenten schreiben?
Nein, im Gegenteil. Ich habe das sehr gerne. Das ist meine Abwechslung. Ja. Und außerdem, ich bin ja selber jemand, der sehr gerne auch in die Geisteswissenschaften oder in die Poetologie hineinliest. Ja. Das heißt, also das ist ja durchaus eine Beschäftigung, mit der ich mich gerne hingebe. Außerdem sind diese Vorlesungen zu halten, das ist eine sehr, sehr ehrenvolle Aufgabe. Ja. Das muss ich auch mal sagen. Das ist wirklich eine große Ehre. Und dann ist es doch interessant, sich auch über die eigenen Vorlieben in einem größeren Kontext noch einmal Rechenschaft ablegen zu müssen. Ja? Das heißt also nicht einfach jetzt sein eigenes Werk auszubreiten, sondern darüber hinaus nachzudenken, warum eigentlich die Anziehungskraft zu bestimmten Theorien und zu bestimmten poetologischen Vorgaben besteht und zu anderen eben gar nicht. Ja? Das ist doch schön.
Blumenberg hat begeisterte Rezensionen gefunden. Sie haben sicher schon viel gelesen. Was sind so die Erfahrungen mit? Wie tritt der Löwe bei den Lesungen auf?
Also die Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Ich hatte das nicht damit gerechnet, hauptsächlich hatte nicht mit einem so großen Echo gerechnet. Ja, ich war auch sehr vorsichtig. Ich dachte, naja, das letzte Buch, eine Familiengeschichte, sowas geht eher. Ja.
Klar, hat auch starken satirischen Charakter.
Genau, das ist ein bisschen kommensurabler so. Aber Blumenberg ist ja doch ein bisschen ein anderes Thema. Aber es lief sehr gut. Es läuft sogar im Verkauf fast besser als das letzte schon. Ja. Das zum einen freut mich sehr, aber die Rezensionen waren auf ziemlich hohem Niveau. Auch das freut mich. Das heißt, also Menschen, die selber, sagen wir da, sehr geistreich unterwegs sind und sich auch in der Philosophie auskennen, haben das nicht blank abgelehnt als ein naives, dummes Zeug. Das ehrt mich doch sehr. Ja.
Sibylle Levitscharow, vielen Dank für diese Auskünfte.
Ja, danke Ihnen für die Einladung.
Soweit die deutsche Autorin Sibylle Levitscharow im Gespräch im Herbst 2011 zum Roman Blumenberg und zu ihren Frankfurter und Zürcher Poetikvorlesungen vom Guten, Wahren und Schönen, als Bücher wie alle Titel von ihr im Surkamp Verlag erschienen, für dessen Weiterexistenz die Autorin sich vehement einsetzt. Wir wiederholten ein Reflexegespräch, nachdem gestern bekannt wurde, dass Sibylle Levitscharow im Herbst der Georg-Büchner-Preis 2013 verliehen wird. Am Mikrofon war Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.